Sie hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der gerade überlegt, ob er hier im Programm ein bisschen den ollen römischen Senator Cato kopieren soll, der ja jede Rede anfing mit dem berühmten Cetero Censeo. Also, im Übrigen bin ich der Meinung, aber dann sage ich natürlich nicht, dass Karthago zerstört werden muss, um Himmels Willen, die Tunesier haben ja schon genug Probleme, sondern reihe mich ein in die Reihe der Rufer nach dem freien Internet. Free Wi-Fi im Hotel und am Urlaubsort. Jürgen Büchi vom DRV hat diesem nach allen Umfragen wichtigsten Wunsch aller Reisenden unlängst auf der Tagung Destination Meets Online auf Mallorca seinen präsidialen Segen sozusagen erteilt. Aus gutem Grund, denn nichts ärgert die Reisenden so sehr wie die Internetabzocke in manchen Hotels. Und nichts wurmt die Macher von klugen Reise-Apps und die Geschäftsleute von Internet-Touristikunternehmen so sehr wie die Free-Wi-Fi-Netzlosigkeit an bevorzugten Reiseorten. Denn solange die Mobilfunkbranche ihre Kunden mit geradezu grotesk überteuerten Roaming-Gebühren knebelt, benutzen 90% der Reisenden ihre Smartphones außerhalb der Landesgrenze eben nur noch als doofe Telefone. Und die schöne virtuelle Reisewelt voller Tipps und Gadgets funktioniert nicht mehr da, wo sie am nötigsten gebraucht würde. Es gibt sehr gute Argumente für den freien Internetzugang aller Orten, denn Facebook und Co. zeigen es ja überdeutlich. Das unmittelbare Erlebnis, direkt mit Freunden teilen zu können, ist, sofern es sich um ein gutes Erlebnis handelt, was ja beim Urlauben nicht ganz unwahrscheinlich ist, nach übereinstimmender Meinung der Marketing-Experten die effektivste Werbung, die man für sein Hotel oder seine Attraktion oder seinen Ort bekommen könnte. Aber ich fürchte mal, da wird es noch viele dicke Bretter geben, die zu durchbohren sind, bevor umsatzgeile Hoteliers und technische Neandertaler in Gemeinderäten diesen Schritt als wichtigste Investition der kommenden Jahre begreifen. Als kleine Argumentationshilfe hat diese Ausgabe von Was mit Reisen deshalb auch die virtuelle Kommunikation als Schwerpunkt. Michael Faber vom Beratungsunternehmen Tourismus Zukunft erläutert im Gespräch, wie wichtig es für die Reisebranche ist, ihre traditionellen Berührungsängste gegenüber all dem neumodischen Kram zu verlieren. Die panische Angst der stationären Reisebüros vor der Konkurrenz aus dem Internet hat es durch die tiefe Lobbyverwurzelung der Old Player bisher geschafft, dass sich eine ganze Branche nur mit schlechtem Gewissen und ganz zögerlich der neuen Lebenswirklichkeit stellt. Die altehrwürdigen Veranstalter liegen in der Kompetenz um Jahre zurück, weil jeder Internetversuch wie ein pavlovscher Reflex gleich wütende Proteste des nicht virtuellen Vertriebs auslöste. Ja, und viele, vor allem kleinere touristische Anbieter, haben bis heute ihre Berührungsangst, weil ein effektives Mitspielen auf dem globalen Internetmarkt technisch anspruchsvoller ist als das Basteln der eigenen Homepage. Und wir sollten auch nicht verschweigen, dass sich unter all den Web-Experten viele schwarze Schafe tummeln, die etwas naiven Kleinunternehmern viel Geld für überschaubare Effekte aus den Rippen geleiert haben. Das schreckt natürlich ab von neuen Engagements. Das Reiseradio möchte nun trotzdem den Versuch unternehmen, in diesem Magazin ein paar Chancen anzusprechen, die ein Nutzen des Internets auch zu einer Win-Win-Situation machen können. Dreh- und Angelpunkt jeder Strategie ist immer die sogenannte Schwarmintelligenz des Netzes und die Bereitschaft vieler Nutzer, ihre Erfahrungen breitwilligst zu teilen. Davon profitieren natürlich Startseiten für die Reisevorbereitung wie TripAdvisor und HolidayCheck. Beide kommen gleich zu Wort. Pia Schratzenstaller von TripAdvisor nimmt uns gleich mit in die Welt des Herrschaftswissens von 100 Millionen Bewertungen. Und Meinungen natürlich. Und Georg Ziegler von Holiday Check gibt uns ein praktisches Beispiel, wie man aus der Datenanalyse von so vielen Nutzern wunderbare Erkenntnisse bekommt, nicht nur als Hotelier, nämlich wie man sich noch mehr verbessern könnte, sondern auch als Destination, wie man in Zukunft erfolgreich planen muss. Interessante Details am Beispiel Mallorca erwarten uns. Aber nicht nur User füttern das Internet permanent mit Content, gerade Hoteliers stehen vor der großen Herausforderung, auf einmal ihre Hoteltexte auf zig Plattformen und in vielen Sprachen aktuell und einladend zu gestalten. Das überfordert nicht nur Einzelunternehmen. Steffen Faradi von der Firma Pisano erläutert, wie heute ein gutes Content-Management-System mit einem Computer als Textknecht aussehen könnte. Das ist so etwa der Inhalt der Ausgabe 134. Und allein schon, dass Sie hören, ist ja Beweis genug, wie offen Sie für neue Medien sind. Dann klappt's auch mit dem Rest. Schön, dass Sie dabei sind. Skeptiker des Internets haben ja gerade in der vergangenen Woche wieder etwas Oberwasser bekommen. Das Datenleck bei Traveltainment hinterlässt natürlich ein flaues Gefühl. Und das nicht nur bei den Endkunden. Ob das Anything Goes der Technikbegeisterten mit all seinen fast schon unheimlichen, auf jeden Fall aber unübersichtlichen Verknüpfungen und Verflechtungen der Datenströme tatsächlich für die Reiseindustrie eine Zukunftsverheißung ist, die den alten, konkreten Bauchtouristiker endgültig ablöst. Und auch bei den Internetnutzern gibt es zunehmend Nachdenklichkeit, ob die eigene Teilnahme am plappernden Grundrauschen nicht auch Nachteile haben könnte. Spätestens, wenn man mal irgendwas recherchiert und kommentiert hat und auf einmal wundersam auf allen möglichen Webseiten mit Werbung zu eben diesem Thema zugeschüttet wird. Trotzdem wird der generelle Trend Social Media nicht aufzuhalten sein. Und Michael Faber vom Beratungsinstitut Tourismus Zukunft erläutert, wie wichtig das für die Reisebranche auch ist.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Michael Faber von Tourismus Zukunft. Wenn man jetzt so Traditionalisten in der Reisebranche befragen würde, wo sollen sich denn die Gäste der Zukunft informieren? Wenn die sagen, ganz klar, beim Reisebüro. Aber das ist natürlich lange nicht mehr so. Heute ist das Internet Informationsmedium Nummer 1, das wissen wir. Aber das Internet ist groß. Wo denn? Bei Google, wo man vermuten würde?
Ja, aus Sicht der Gäste gibt es natürlich viele Informationskanäle, die auch genutzt werden. Da ist sicherlich ganz oft der Einstieg zur gezielten Information Google als solches. Sicherlich auch schon Hotelbewertungsportale relativ schnell, wenn man schon gezielt weiß, wohin und vielleicht auch schon gezielt weiß, welches Hotel, wo man dann einfach auch in Holiday Check als Beispiel reinschaut, ob die Hotelbewertung einem zusagt in dieser Zielgruppe. Darüber hinaus sind natürlich vor der gezielten Information Kanäle wie Facebook, wo man dann mit seinen Freunden vernetzt ist und Fotos geteilt kriegt aus der Destination heraus, durchaus eine wichtige Inspirationsquelle.
Das haben wir schon sehr viel angesprochen. Dröseln wir das Ganze ein bisschen auf. Also wie gesagt, Google ist für die Allgemeinsuche sicherlich klar. Und wenn ich den Hotelnamen weiß, werde ich nicht auf Google gehen, dann komme ich natürlich nur auf die Seite vom Hotel. Das kann mal ganz nett sein, meistens ist es nicht so weiterführend. Da ist Holiday Check zumindest bei uns in Deutschland, immer die erste Wahl. Wenn ich aber den Hotelnamen nicht weiß, also wenn ich einfach nur sage, ich möchte ein gemütliches Wellnesshotel auf Mallorca finden, dann habe ich ja ein Problem.
Naja, ein Problem habe ich heute nicht, weil durch das Internet gibt es doch eine sehr hohe Transparenz. Und hier würde ich auch wieder Google als einen der ersten Instrumente sehen, wo man diese Wünsche durchaus im Internet eingeben kann als eine Möglichkeit. Oder man
gebe ich Wellnesshotel Mallorca und werde mit 135.000 Links dann erschlagen.
Ja, aber ich bekomme durchaus auch hier mit dem Suchbegriff Wellnesshotels Mallorca auch dementsprechende Treffer, dass es sich hier auch tatsächlich um Wellnesshotels handelt. Darüber hinaus kann ich natürlich auch auf andere Plattformen gehen, Online-Reisebüros, die Expedias dieser Welt, wo ich dann auch in der Sparte Wellness ausgesuchte und vielleicht auch handverlesene Hotels finde oder auch bei einem Wellness-Anbieter, wie beispielsweise Beauty24, ich auch dementsprechend hier ganz gezielt zum Thema Wellness nur Hotels zu diesem Thema auf der Plattform finde.
Ist ja so, das Argument der Reisebüros ist immer, bei uns haben sie das ganze Expertenwissen an einem Ort, was ich im Internet mir erstmal erarbeiten muss. Aber hier kommt sozusagen das Expertenwissen der großen Community jetzt ins Boot, sprich Social Media. Also ist das wirklich ein Weg, dass ich mich so auf Empfehlungen von Freunden verlassen könnte?
Nun, das ist ja nichts Neues. Auf Empfehlungen von Freunden und Bekannten habe ich mich ja immer schon sehr stark verlassen und ist ja nach wie vor auch das Informationsmedium Nummer eins. Ob das sich jetzt in dem Fall offline widerspiegelt oder online widerspiegelt über soziale Netzwerke, ist dann eigentlich nur noch eine Plattformfrage oder eine Frage des Mediums, wie ich mit einer anderen Person kommuniziere.
Wird das denn schon erfahrungsgemäß viel genutzt?
Ja, durchaus. Wir haben also Facebook, auch wenn man es vielleicht mal von der anderen Seite sieht als Reisebüro, ist Facebook auch ein sehr wichtiges Medium. Man kommt als Reisebüromitarbeiter durchaus verstärkt aus seinem sozialen, persönlichen Umfeld auch über Facebook Anfragen. Heißt also, hier ist Facebook auch ein Vehikel für diese persönlichen Gespräche über ein Online-Medium abzubilden.
Bin ich jetzt vielleicht nicht der klassische Facebook-Nutzer? Also ich habe zwar auch einen Freundeskreis, ein paar hundert Leute, die zu meinen in Anführungszeichen Freunden zählen, aber ich habe noch nie irgendwie die Lust daran verspürt, jetzt reinzuposten, ich fahre nächste Woche nach Antalya, gib mir das schönste Hotel oder so.
Ja, machen Sie es denn dann offline bei Ihren Freunden oder liegt es vielleicht daran, dass Sie der Reiseexperte sind und keine Empfehlungen benötigen?
Gut, das mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, aber trotzdem dieses andere Leute fragen, so in den luftleeren Raum hineinzufragen, ist das wirklich ein Trend, der sich vor allem bei den jungen Leuten vermutlich jetzt doch mehr und mehr durchsetzt?
Also die direkte Frage ist sicherlich da eher als zweiteres. Also ich glaube, der erstere Faktor, wie schon gesagt, die Inspiration, dass ich einfach über die aktuellen Aktivitäten der Leute vor Ort Fotos sehe, Videos gepostet bekomme, diese Eindrücke, wenn die Reisekaufentscheidungen in Zukunft noch stärker nachhaltig beeinflussen.
Und ist Facebook ja auch in gewisser Weise ein Push-Medium? Das heißt, ich kann mich irgendwo eintragen auf irgendwelchen Seiten und sehe dann die Einträge, die PR-Einträge im weitesten Sinne dieses Anbieters. Wird das schon von der Reiseindustrie genutzt?
Ja, also wir haben sowohl eigentlich in allen Segmenten haben wir eine sehr starke Nutzung der Facebook-Kanäle. Zumindest, dass sich die Leute mit dem Thema beschäftigt haben und dass sie persönlich Mitglied sind als Mitarbeiter der Touristik. Wenn man sich allerdings die Unternehmen betrachtet, da gibt es Unternehmenssegmente wie zum Beispiel die Destinationen und Hotels, die da stärker aktiv sind, hingegen Reiseveranstalter und Reisebüros jetzt im Sinne einer Unternehmenspräsenz sind da noch etwas hinten dran. Hat man mal in der Studie vor anderthalb Jahren haben wir das mal erhoben.
Ich könnte es auch bestätigen, so ganz empirisch, dass das, was ich so eingespielt bekomme in meinen Newsfeed von den touristischen Anbietern, die eine Seite haben, ist also in den seltensten Fällen inspirierend. Also das sind ganz wenige, die sich wirklich Gedanken machen, dieses Medium auch optimal zu nutzen.
Ja, also das Thema F-Commerce, also der Verkauf über Facebook, also wirklich als Vertriebskanal, wurde in den letzten anderthalb, zwei Jahren doch sehr stark gepusht. Jetzt kann man aktuell den Medien entnehmen, dass das alles nicht so richtig funktioniert hat. Also wirklich der direkte Verkauf und der direkte nachweisbare Verkauf über dieses Medium. Also sicherlich eines von vielen Medien und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir in dem Kreislauf einen weiteren Kanal, einen weiteren Touchpoint mit dem Kunden haben, und in Zukunft wird es ganz stark in die Richtung gehen, dass es egal ist, welcher Kanal der Kunde nutzt. Also man spricht auch vom sogenannten No-Line-Handel, also die Vermischung und die Vernetzung von Online, Offline und Mobile. Also heißt, der Kunde geht morgen in ein Reisebüro, bucht die Reise dann aber online auf der Webseite des Reisebüros oder per mobiler App der Reisebürokooperation.
Hauptsache, geht nicht ins Reisebüro, lässt sich dort beraten und bucht dann bei einem Online-Reisebüro.
Naja gut, im Zweifelsfall werden diese Grenzen zwischen Offline-Reisebüro und Online-Reisebüro in Zukunft stärker verschwinden, und wir werden da auch weniger stark unterscheiden zwischen Online, Offline und mobilem Reisebüro.
Ich meinte jetzt auch eher, dass es, wenn es dem gleichen Inhaber gehört, ist ihm das egal, welcher Weg dann zur Buchung führt. Ich meine, früher hieß es ja immer so, ja, ihr müsst möglichst viele Fans haben. Das ist nicht mehr das, was Sie einem Player unbedingt an die Hand geben würden als Erfolgsrezept.
Ja, also die Kennzahl, die oft für den Erfolg einer Unternehmung auf Facebook herangenommen wird, war in der Vergangenheit oftmals die Fanzahl. Aber da sind auch viele Unternehmen einfach hingegangen und haben versucht, irgendwie an Fans mit Gewinnspielen dran zu kommen, was einfach nicht zielführend ist. Weil der erste Schritt, wenn ich eine solche Präsenz, einen solchen Touchpoint auf Facebook für meine Kunden aufbaue, ist wirklich, die Kunden zu mobilisieren, meine echten Fans zu mobilisieren, meine Fürsprecher zu mobilisieren, die dann wiederum in ihre Netzwerke frohe Botschaft über die Unternehmung und die Dienstleistung und die Reise an sich hineintragen. Und da sind an erster Stelle nicht die Fanzahlen wichtig, sondern vielleicht eher dann eine soziale Reichweite.
Also gute Postings, interessante Geschichten.
Ja, nur damit funktioniert das Ganze, weil wenn Sie schlechte Postings machen, merkt es Facebook auch. Also über den sogenannten Facebook Edge Rank werden also Unternehmen, die schlechte Posts machen, heißt also die Posts, die von Usern nicht unbedingt geliked oder großartig kommentiert werden. Diese Unternehmen haben eine Schwierigkeit, einfach im Newsstream dann in Zukunft sichtbar zu werden.
Mittlerweile auch so, wenn ich jetzt auf Facebook ganz toll bin, dass mir das auch bei Google hilft?
Ja, und zwar wurden im letzten Jahr schon die Google-Ranking-Faktoren für 2012 unter den Top-Faktoren war neben Facebook-Shares und Facebook-Kommentaren auch Tweets. Und in diesem Jahr zeichnet sich auch ab, dass natürlich die Signale aus Google Plus als soziales Netzwerk da noch eine stärkere Bedeutung bekommen. Also ja, Facebook Links, Likes und Shares sind für die Google-Platzierung, haben einen starken Einfluss und laut der Studie auch einen viel stärkeren als klassische Ranking-Faktoren wie zum Beispiel normale Backlinks.
Ist mir natürlich ganz schön tief drin in der Materie. Gehen wir mal von Facebook oder Social Media ein bisschen zurück in das Klassische, was ein User als erstes macht. Da haben Sie eben schon mal gesagt, Holiday Check, wenn ich weiß, dieses Hotel interessiert mich. Haben Sie das Gefühl, dass die Hoteliers selbst mit vielleicht guten Bewertungen, die sie haben, auch offensiv genug umgehen und nach dem Motto, tue Gutes, rede darüber, das auch optimal einsetzen?
Also was wir jetzt ja hier auf der DMO gesehen haben, auch im Vorab der Analyse, dass noch die Hoteliers noch nicht offensiv damit umgehen mit den Hotelbewertungen. Sprich also auf knapp der Hälfte der neuen untersuchten Hotelgruppen-Webseiten sind überhaupt noch gar keine Hotelbewertungen integriert. Heißt also, der Gast als Multiplikator wird hier noch gar nicht richtig genutzt und gehört und als Fürsprecher der Hotelmarke und des Reiseerlebnisses genutzt, um an das Netzwerk der Kunden zu kommen. Also da haben die Hoteliers hier in Mallorca auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Vor allen Dingen auch, ist ja nicht nur eine Sache der Hotelgruppen-Facebook-Seite, sondern es geht ja bis runter auf das einzelne Hotel, wo die Mitarbeiter in diesem Hotel ja auch wissen müssen, diese Kanäle zu bedienen und den Gast vor Ort zu involvieren in diese Kanäle.
Aber bisher fast immer nur von der Pflicht gesprochen, die man heute eigentlich haben müsste als touristischer Player. Kommen wir zur Kür. Wie sieht's mit Blogs aus? Wie sieht's mit irgendwelchen Aktivitäten aus, die wirklich schon ein bisschen Fantasie und Kreativität erfordern?
Also Blogs gehört da, glaube ich, nicht zu der Kür. Kann durchaus auch als einen der nächsten Schritte gesehen werden. Weil wenn ich überlege, dass, bleiben wir mal bei dem Hotelbeispiel, ein Hotel jeden Content auf Hotelbewertungsplattformen und auf auf Facebook stellt oder stellen lässt, dann dient das der eigenen Webseite zunächst mal noch sehr wenig. Zwar die Verlinkung, aber ich habe keinen Content auf der Webseite. Und ein Blog wäre zum Beispiel zur Instrumentalisierung als Reiseblog, also wo ich Reiseberichte und Eindrücke, authentische Reiseerlebnisse von Gästen schildern lassen kann, ein sehr gutes Instrument mit der Mischung, dass ich auch aus dem eigenen Unternehmen hier meine Mitarbeiter persönlich auftreten lasse. Durchaus eine gute Sache. Ja, zur Kür, klar, wir kommen dann so im nächsten Schritt, kommt dann auf die Frage aus, was ist denn eigentlich mit Twitter? Dort haben wir hauptsächlich Multiplikatoren, die dort unterwegs sind. Den Endkunden erreiche ich dort nicht so stark. In Deutschland haben wir mal knapp unter 500.000 aktive Twitter-Nutzer. Facebook sind es über 25 Millionen monatlich aktive. Da sieht man auch schon von der Kanalreichweite, dass das dementsprechend ja ein großer Unterschied ist. Ja, weitere Kürsachen sind natürlich Fotoportale wie Flickr, Panoramio oder Pinterest. Da kann man sicherlich das ein oder andere, den einen oder anderen guten Effekt erzielen, aber davor wird man sicherlich auch noch YouTube sehen, wo man einfach auch erlebbares Material für den Kunden dann hochladen kann oder der Kunde auch selbst dort authentische Videos hochlädt.
Und wenn Sie jetzt so das alles schön erzählen und haben ein Hotelier vor sich sitzen, dann gucken Sie oft in große Augen voller Unverständnis.
Ja, das ist oftmals für Personen, die sich mit dem Thema soziale Medien noch gar nicht auseinandergesetzt haben, natürlich erstmal ein Riesenpaket, was man als solches erstmal auf einmal nicht verdauen kann. Deswegen gilt hier auch eine häppchenweise Konsumierung dieser Neuigkeiten. Ist ja auch ein Thema, was wahnsinnig schnell sich verändert. Also wenn Sie sich einfach mal das Newsvolumen um das Thema E-Commerce und Social Media angucken, was da täglich so reinprasselt auf einen Unternehmer, wenn man in entsprechenden Kanälen drin ist, das ist schier unbewältigbar. Also
viele Hoteliers, wenn wir jetzt bei den Hoteliers mal bleiben, haben mittlerweile auch eine gewisse Furcht davor. Die wurden ja auch überrannt von Experten, von Beratern, von Agenturen und wussten gar nicht mehr, außer dass es viel Geld kostet.
Ja, sicherlich. Also unsere Arbeit, die wir dort tun, steckt, ist hauptsächlich die Beratung und den richtigen Weg zu zeigen und die Leute dabei zu unterstützen. Und klar kostet das auch Geld, aber man muss im Mix halt gucken. Also wir machen ja nicht nur gezielt Social-Media-Geschichten, sondern man muss sich im Gesamtkomplex das Thema online und digital einfach anschauen. Und da gehört neben einer Social-Media-Nutzung der Kanäle natürlich klar eine Fokussierung auf die wichtigsten Online-Kanäle und auch die Digitalisierung der unternehmensinternen Prozesse. Also wenn wir uns das Thema Reservierungssysteme etc. angucken, ist das auch nochmal ein Riesenkomplex, der auch bei vielen Hoteliers auch noch hakt, was den Anschluss an große Portale beispielsweise dann angeht.
Hauptsache, ich habe ein gutes Produkt, da wollen wir darauf zurückkommen. Im Internet kann ich ein wunderbares Schloss aufbauen. Ja. Ich darf hinten keine Baracke sein.
Ja, natürlich. Aber das ist aus unserem Blickwinkel ist es besser geworden, weil wir im Endeffekt durch die User und das Social Web mittlerweile eine Transparenz da haben, weil die Meinungen der Nutzer ja überall verstreut in Foren, in Hotelbewertungsportalen, auf Reisecommunities, in Facebook, auf YouTube und wo man überall auch noch Fotos findet, ist also eine wahnsinnige Transparenz da, ein gewisses Vorab-Erleben sozusagen auch der Reiseprodukte des Hotels als solches, so dass ich dort mich gezielt informieren kann und auch sicher sein kann, dass das einigermaßen dem entspricht, was ich dort fortfinde.
13 Jahre ist TripAdvisor jetzt schon auf dem Markt, ein gar nicht so langer Marsch, um zur weltweit größten Reisewebsite zu werden mit 200 Millionen monatlichen Besuchern. Die suchen nicht nur nach Informationen zu Hotels, Restaurants, Attraktionen und Destinationen, sondern teilen auch gerne ihre eigene Meinung. 100 Millionen Bewertungen schlummern mittlerweile auf den Servern von TripAdvisor. Bei so viel Schwarm sollte doch schon ein bisschen empirische Intelligenz herauskommen. Dass man bei der eigenen konkreten Suche fündig wird, ist ziemlich wahrscheinlich. 116.000 Destinationen haben einen Informationsfingerabdruck hinterlassen mit über 2,5 Millionen touristischen Playern. Und trotzdem erzeugt dieser globale Mainstream manchmal überraschende, fast unglaubhafte Resultate, wie ich gleich mit Pia Schratzenstaller vom Unternehmen mit der Eule im Logo bespreche.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Ja, liebe Pia Schratzenstaller, was haben wir nur zur Zeit gemacht, als es noch kein Internet gab? Da haben wir überhaupt nichts gewusst. Ich habe zum Beispiel gerade gelernt, hier am Stand von TripAdvisor, dass das beliebteste Hotel in Berlin das Circus Hotel ist. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne es überhaupt noch nicht, was jetzt sehr viel über mich aussagt unter anderem oder unter Umständen. Aber auf der anderen Seite auch zeigt, dass die Internet-Community ein Wesen ist, was man noch gar nicht richtig beschreiben kann. Es ist eine solche amorphe Masse und man ist ganz überrascht oft, was für Ergebnisse rauskommen.
Ich denke, dass Sie das gerade jetzt angesprochen haben, ist einfach auch ein Phänomen von TripAdvisor. Bei uns ist es so, dass die Leute ihre Bewertungen teilen, ihre Urlaubserlebnisse weitergeben möchten und dass jetzt eben vielleicht auch wie für Sie vielleicht der Geheimtipp dabei ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel The Circus Hotel bleiben, das ist zurzeit gerade das beliebteste Hotel in Berlin. Das ist sehr dynamisch, der Content. Also wenn Sie morgen reinschauen, könnte es vielleicht sogar ein anderes sein.
Wenn so ein Hotel bewertet wird, sagt das ja auch etwas über die User aus. Also wenn ich jetzt quasi nur Luxus-User habe, dann wird dieses wahrscheinlich ganz entzückende Hotel vielleicht nicht so positiv gewertet wie ein anderes Luxushotel. Wenn ich nur Backpacker als Publikum habe, würden eben eher die, sagen wir mal, etwas preiswerteren Herbergen verstärkt auftauchen in Bewertungen. Können Sie anhand dieser Beispiele, die wir jetzt so genannt haben, schon irgendwie auch sagen über Ihre Community, die für TripAdvisor unterwegs ist?
Die Community würde ich mal als sehr reiseaffin beschreiben, um es grob zu fassen. Ansonsten ist es so, dass wir eigentlich weltweit durch alle Altersklassen User haben. Wir haben zurzeit eine Community von 60 Millionen Usern pro Monat und die sind in allen Bereichen unterwegs. Das Schöne auf TripAdvisor ist, dass man eben sich durch Traveler's Choice, das sind Awards, die wir vergeben, inspirieren lassen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch möglich, nach bestimmten Kriterien zu filtern. Sie haben den Backpacker angesprochen, der kann vielleicht nach einer hübschen Pension auf Jamaika schauen. Oder der Businessreisende sortiert sich nur die Business-Hotels raus. Und da ist, glaube ich, auch der Vorteil von TripAdvisor. Wir haben über 75 Millionen Bewertungen und die kann man selektieren, um für sich den perfekten Urlaub zu planen.
TripAdvisor, dem Namen nach, ich gebe einen guten Rat, wenn ich unterwegs bin, impliziert das auch, so hatte ich den Eindruck, wenn ich so ein bisschen durch die Bewertung mich durchgeklickt habe, dass die Menschen, die etwas schreiben, überwiegend eigentlich auch positiv eingestellt sind, also wirklich gute Ratschläge geben wollen?
Das ist richtig. Bei uns ist der Hauptteil der Bewertungen positiv. Und ich persönlich denke, das liegt daran, wenn man im Urlaub war, dann möchte man einfach seine Freude mitteilen und möchte andere Leute inspirieren und seine Geheimtipps weitergeben. Und was wir halt auch sehr stark sehen, ist, dass die Menschen auf die kleinen Details achten und lange Bewertungen schreiben, sich wirklich mit dem Hotel oder mit der Bewertung, mit der Sehenswürdigkeit, die wir ja auch haben, oder mit dem Restaurant auseinandersetzen. Und dann vielleicht der kleine Geheimtipp dabei ist, buch das Zimmer mit Blick auf den Zoo, das war traumhaft schön.
Dann sage ich jetzt mal ein Wort, was bei Ihnen wahrscheinlich sofort einen Pickel auf der Nase verursacht, Holiday Check. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu diesem doch auch sehr entzückenden Portal, was so bekannt und beliebt in Deutschland ist?
Also ich hoffe nicht, dass ich Pickel kriege, wenn Sie Holiday Check sagen. Natürlich sind wir unterschiedlich. Holiday Check ist, denke ich, einfach auf der Holiday Check ist ein OTA. Das heißt, bei HolidayCheck kann man Reisen buchen, das kann man bei TripAdvisor nicht. Unser Modell ist es, dass wir mit Buchungspartnern arbeiten und uns rein fokussiert haben, darüber die Bewertungen zur Verfügung zu stellen und dass die User quasi auf Basis der Bewertungen ein Hotel einschätzen können oder eine Attraktion oder ein Restaurant und dann eben dieses Hotel über unsere Buchungspartner buchen. Und zum anderen sind wir halt international aufgestellt. Das heißt, unsere Community ist weltweit vertreten, die 60 Millionen User. Und wenn Sie nach Thailand fliegen wollen, finden Sie was. Wenn Sie in die Türkei möchten, aber natürlich auch, wenn Sie nach Österreich oder Deutschland fahren.
Und kann man trotzdem sagen, dass sowohl bei HolidayCheck wie bei Ihnen eben auch es nicht unlieb ist, dass es positive Bewertungen gibt, denn nur wenn positiv bewertet wurde, wird auch ein Buchungsimpuls ausgelöst. Und ob das bei Ihnen jetzt über Provision ist oder Kosten per Klick, das mag immer dahingestellt sein, welches Geschäftsmodell jetzt erfolgreicher ist. Wie gehen Sie denn mit Leuten um, die nun nicht zufrieden sind? Dürfen die dann einfach ihren Unmut bei Ihnen kundtun, nach dem Motto, wir sind die große Demokratie mit Meinungsfreiheit, jeder darf schreiben, was er will?
Grundsätzlich ist es so, dass wir eine Plattform sind, die offenes und ehrliches Feedback fördert. Und natürlich kann auch mal offenes und ehrliches Feedback negativ ausfallen. Natürlich ist es so, dass wir jede Bewertung, bevor sie hochgeladen wird, prüfen. Und das funktioniert bei uns über verschiedene Methoden. Also zum einen natürlich ein automatisierter, computergesteuerter Check, da haben wir zurzeit über 100 Attribute, die wir filtern, IP-Adresse, familienfreundliche Sprache. Dann haben wir auf der anderen Seite unsere Community, die uns dabei hilft, eben, dass die Bewertungen auch authentisch sind. Und sollte es dann mal der Fall sein, dass entweder die Community oder ein Filter etwas findet, wo er sagt, ups, da müssen wir nochmal genauer reinschauen, haben wir dann eben noch unsere Leute, über 100 Leute zurzeit, die sich wirklich manuell dann mit den Bewertungen auseinandersetzen. Und das sind dann Menschen wie Sie und ich.
Okay, ich muss natürlich dazu sagen, 100 Menschen hört sich erstmal sehr viel an, aber es sind weltweit 100. Und Sie haben mir eben gesagt, wo ich ganz baff war, jede Minute kommen 60 neue Bewertungen. Haben die ja viel zu tun.
Ich glaube nicht, dass Sie so viel zu tun haben. Ich weiß, dass Sie nicht so viel zu tun haben, denn 100 mag vielleicht in dem Fall wenig klingen, aber die Leute tendieren dazu, einfach natürlich auch echte Bewertungen abzugeben. Weil es ist heutzutage, wir sehen das gar nicht so häufig oder, ja, gar nicht häufig. Das ist einfach genau die richtige Aussage, dass Leute versuchen, das System in irgendeiner Weise zu umgehen. Weil was habe ich davon? Bin ich ein Hotelier, der vielleicht versucht, gefälschte Bewertungen, sein Image aufzupolieren, dann ist der Reputationsverlust, wenn es auffällt, unheimlich hoch. Und wir bei TripAdvisor nehmen das auch sehr ernst, was die gefälschten Bewertungen angeht und verfolgen das. Und ein Hotelier, der wirklich auffällt, der wird fangen wir den Dialog an. Und im schlimmsten Fall bekommt er bei uns einen großen roten Warnhinweis, der den User warnt, Achtung, hier könnte gefälscht worden sein. Und das ist halt einfach so, dass wir denken, wir müssen den User, aber natürlich auch den Hotelier schützen. Und deswegen kann auch jeder Hotelier sich bei uns melden für den Fall, dass er denkt, er sitzt hier einer falschen Bewertung auf oder jemand versucht ihm erpresserisch Betrug ja in irgendeiner Form nahezulegen. Und dass wir sagen, bitte bei uns melden. Und wir nehmen dann diese Konversation offline entgegen und unser Hotelsupport kümmert sich.
Gucken wir noch ein bisschen mal in die Glaskugel für die Zukunft. Ist das jetzt vielleicht doch eher so ein kurzfristiger Trend? Alle sind sehr begeistert. Oh, ich kann mich jetzt äußern. Meine Meinung wird ernst genommen. Also eine große Begeisterung. Wird die vielleicht abebben in 2-3 Jahren, dass Leute sagen, jetzt habe ich genug geschrieben, habe keinen Nerv mehr auf diese ganzen Communities? Oder müssen wir davon ausgehen, dass in 5 Jahren quasi kein Rat mehr ohne Portale wie TripAdvisor oder die anderen sympathischen, die auch auf dem Markt sind, geschehen wird?
Um in die Zukunft zu schauen, muss ich vielleicht kurz in die Vergangenheit zurückgehen. TripAdvisor wurde 2000 gegründet. Das heißt, wir haben jetzt im April Geburtstag und werden 13. Und das hat sich einfach weiterentwickelt und konstant. Und ich glaube, gerade durch das Phänomen Internet und User-Generated Content und dann haben wir Social Media und Mobile. Sie hören, ich könnte Stunden darüber reden. Ich glaube, das ist einfach etwas, das sich weiterentwickeln wird. Und ich glaube, es wird einfach keinen Urlaub mehr geben ohne den Rat von Freunden oder eben auch Fremden.
Manchmal ist es ja nur ein kleiner semantischer Unterschied, der eine andere Wahrnehmung verursacht, auch wenn zwei etwas fast Gleiches tun. Advisor kontra Checker, Ratgeber gegen Kontrolleur. Und vielleicht ist die deutsche Mentalität auch offener gegenüber einer vermeintlichen Urlaubspolizei, die natürlich im Namen des Konsumenten den touristischen Playern genau auf die Finger schaut. Zumindest wird HolidayCheck vor allem von den betroffenen Hoteliers viel mehr als Gegner wahrgenommen, der den Erfolg dadurch erreicht, dass man Stänkerern angeblich eine mehr oder weniger kontrollfreie Plattform bietet. Das ist allen schrägen und unfairen Verrissen zum Trotz, die es ja durchaus geben mag, und allen bestellten Lobhudeleien, die durch das Sicherheitsraster gerutscht sind, natürlich nicht der Fall. Auch bei HolidayCheck kann man davon ausgehen, dass überwiegend das Urteil der vielen schon seine Richtigkeit hat. Und trotzdem ziehen sich die Betroffenen, die gecheckt wurden, gefühlt lieber in die Schmollecke zurück, statt offensiv die Kritik der Reisenden für den eigenen Erfolg zu nutzen. Denn HolidayCheck ist wertvolle Meinungsumfrage am lebenden Objekt, wie Georg Ziegler, der B2B-Verantwortliche des Unternehmens, jetzt gleich im Gespräch erläutert.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
So, ich sitze jetzt hier mit dem Georg Ziegler von HolidayCheck und diese Destination Meets Online heißt ja in diesem Fall Online Votes Destination. Wir haben jetzt eine Schwarmintelligenz, die auch Zielgebiete bewerten kann, beurteilen kann. Und HolidayCheck ist ja auch so ein Sammler von Intelligenz, von Bewertungen. Wie sieht denn Mallorca aus im Urteil der User?
Also Mallorca ist mit Sicherheit eines der ganz, ganz großen Reiseziele bei uns in den Top 3. Der meistfrequentiertesten Destinationen.
Auch im realen Leben.
Auch im realen Leben, so ist es. Durchweg muss man sagen, hat Mallorca eigentlich einen sehr guten Durchschnitt, wenn man sich alle Kundenbewertungen mal anschaut, alle Feedbacks, die von den Kunden zurückkommen. Wenn man es natürlich vergleicht, ein bisschen mit dem direkten Wettbewerbsumfeld, noch mit dem Gesamtdurchschnitt, liegt es etwas drunter. Also wir sprechen da von einer Zufriedenheit von 84% im Gesamtdurchschnitt für Mallorca.
Das hört sich ja erstmal gut an.
Das ist auch ein super Ergebnis, ohne Frage. Wenn man natürlich den anspruchsvollen mallorquinischen Hotelier, der wird nach Gran Canaria sehen, der wird vielleicht auch in andere Destinationen blicken, dann liegen die da leicht drunter, weil Gran Canaria beispielsweise mit 87% glänzt und auch der Gesamtdurchschnitt bei uns auf dem Portal bei 86% Weiterempfehlung liegt über alles.
Wenn man das nämlich dann sieht, dass eben 86% der HolidayCheck-User eigentlich weiterempfehlen, was ja irgendwie damit zusammenhängt, sie wollen sich auch irgendwo bestätigen, dass sie eine gute Entscheidung getroffen haben in ihrem Hotel. Keiner gibt zu, dass er jetzt eine Niete gezogen hat. Dann muss man natürlich sagen, Mallorca, ich sag's mal etwas deutlich, kackt ein bisschen ab.
So würde ich es nicht bezeichnen. Also auf dem Niveau sind wir auf keinen Fall. Wenn man sich das etwas mehr im Detail betrachtet, dann sieht man auch, wo der Schnitt leidet. Also die Hotellerie, gerade 4 Sterne plus in Mallorca, das Segment funktioniert exzellent. Also dort haben wir auch Weiterempfehlungsraten von 87 und höher.
Wir haben in Mallorca eben wegen der alten Struktur einen sehr hohen Anteil auch an 3-Sterne-Hotels.
In der Tat, wobei ich da sagen muss, 3 Sterne bedeutet nicht unzufriedene Gäste. Aber wir sehen hier jetzt in der Gesamtauswertung der Daten, dass in diesem 3-Sterne-Segment die Zufriedenheit deutlich die niedrigste ist aus allen Segmenten in Mallorca. Was natürlich von daher prekär ist, weil das 3-Sterne-Segment, zumindest wenn wir unsere Buchungslage mal ansehen, ist das zweitgrößte Segment, in dem wir Passagiere abwickeln.
Liegt es denn daran, dass die Leute auch ganz gerne einen Rolls-Royce haben wollen, aber nur einen VW bezahlen wollen und dann anfangen zu meckern, obwohl sie eigentlich nur relativ wenig Geld für den Urlaub ausgeben mussten?
Würde ich nicht sagen. Das Thema Hotelbewertung hängt immer zusammen mit Erwartung und Erfüllung. Also wenn ich einen Rolls-Royce erwarte, dann wurde mir entweder der Rolls-Royce angepriesen oder ich muss das Geld für einen Rolls-Royce ausgeben und bekomme dann einen Fiat Uno, ohne Fiat in Abrede zu stellen, dass sie gute Autos machen. Aber das hängt sehr stark damit zusammen, was erwarte ich und was bekomme ich.
Man muss sich das ist doch häufiger so, dass gerade Gäste, die also irgendwie 999, 2 Wochen Dominikanische Republik, alles inklusive Flug sogar noch, und dann beklagen sie sich darüber, dass es jeden Tag nur Spaghetti gibt und Fleischbällchen.
Gut, das ist schwierig zu pauschalisieren. Ich würde das wirklich sagen, es ist schwierig zu pauschalisieren. Sie haben natürlich eine Erwartungshaltung als Kunde, aber vor allem, wenn Sie sagen, okay, ich bekomme 5 Sterne zum Preis von 99 € AI eine Woche, dann erwarte ich 5 Sterne, weil ich habe natürlich ein Schnäppchen gemacht. aber es wird doch angepriesen mit einem ganz tollen Hotel. Und wenn das dann nicht zusammenpasst mit den Erwartungen, die ich an dieses Hotel habe, dann kommt natürlich die Unzufriedenheit rein. Drum ist es auch immer so gefährlich, eine Unzufriedenheit über den Preis zu erklären. Ein Preis schafft eine gewisse Erwartungshaltung nach oben hin. Allerdings, wenn der Preis niedrig ist, aber die Hotelkategorie und Eigenschaften hoch, dann ist die Erwartungshaltung genauso hoch. Und man fühlt sich dann eher in der Situation, ich habe doch jetzt einen guten Deal gemacht. Werde aber massiv enttäuscht vor Ort. Wundern tut man sich nicht, aber die Unzufriedenheit ist deshalb nicht beseitigt.
Wollen wir nochmal die Schwarmintelligenz weiter anzapfen im Punkto Mallorca. Wer ist denn besonders zufrieden mit Mallorca nach wie vor? Oder gibt es auch welche, die vielleicht tendenziell eher unzufrieden sind?
Also wir haben eine ganz klare Zufriedenheit im Bereich Familien und Paare. Das sind die Kundengruppen, die am zufriedensten auch sind. Die führen auch da die Zufriedenheitsquote oben an. Das Schlusslicht bilden da Menschen oder Leute, die mit Freunden verreist waren. Die haben die höchste Unzufriedenheitsquote, wenn man das mal so betrachtet.
Heißt das jetzt mit Freunden? Ist das die Ballermann-Tour oder sind das die Radfreunde, die jetzt hier eine Woche lang strampeln? Was sind zu Urlaub mit Freunden?
Das so im Detail bin ich in die Analyse nicht reingegangen. Auf der Datenbasis sind das halt Menschen, die jetzt nicht mit Familie oder mit Partner unterwegs waren, sondern im Freundesverbund. Ob die jetzt zum Golfen, zum Radfahren, zum Feiern gehen, das muss man sich dann wirklich mal detailliert in der Datenanalyse ansehen. Aber in dieser Kundenschicht, dort ist die Unzufriedenheit am größten. Und so wie sich Mallorca momentan ja auch repositioniert, darf man sich da ruhig auch die Frage stellen, will ich die Kunden überhaupt noch haben? Also will ich die Partytouristen weiterhin haben? Oder will ich unbedingt irgendwelche feierwütigen Leute auf der Insel haben? Das muss man entscheiden als Unternehmer. Aber das ist dann auch eine Einzelfallbetrachtung im Hotel. Welche Gruppen sind besonders zufrieden mit dem Produkt und welche passen überhaupt zu meinem Hotel? Sie machen ja nicht jedem alles recht. Das geht gar nicht.
Die Spezialisierung ist ja auch das Thema der Branche. Mhm. Kann man auch in der Altersstruktur irgendeine Aussage treffen? Also ist Mallorca besonders hip für junge Leute oder sagen die nach wie vor, nee, wenn dann eher Ibiza bei den Balearen? Oder sind die jungen Leute gerade besonders gerne hier, weil es relativ preiswert ist?
Also ich denke mal, die jungen Leute kommen vor allem wegen der Destination und weniger wegen der Hotels. Wir sehen das in der Zufriedenheit. Die sind am unzufriedensten. Die jüngste Kundengruppe ist die unzufriedenste mit der Hotelunterkunft. Gleichzeitig fällt dort aber auf, dass selbst die Leute mit dem Hotel sehr unzufrieden sind, sind total zufrieden mit der Destination. Also spricht für die Reise. Das Reiseziel ist die Destination. Allerdings ist die Kundenzufriedenheit in der ältesten Kundengruppe am höchsten. Also ab 46 aufwärts, das ist die Kundengruppe mit der höchsten durchschnittlichen Zufriedenheit. Und das ist natürlich für Mallorca auch eine interessante Kundengruppe, wenn es darum geht, sich da auch nachhaltig irgendwie einen Kundenstamm aufzubauen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich mich an diese Kunden im Produkt anpassen muss und dass ich die entsprechenden Voraussetzungen als Hotel erfüllen muss für eine alternde Reisezielgruppe.
Man kann immer wunderbar sagen, auch was den Deutschen besonders stört in Hotels. Wahrscheinlich haben Sie da auch 1000 Statistiken. Wo sind die größten Kritikpunkte? Ich ahne mal, es hat was mit dem Magen zu tun.
Ganz genau. Also, prinzipiell kritisiert der Deutsche sehr gerne den Service. Allerdings, wenn wir uns jetzt hier mal Mallorca im Speziellen betrachten, dann reißt hier Essen und Trinken ein bisschen aus der Linie raus. Also sowohl bei den zufriedenen Kunden wird Essen und Trinken nicht so gut bewertet von der Qualität her. Aber natürlich bei den unzufriedenen Kunden ist das auch die Bewertungskategorie, die da am meisten negativ ausschert.
Dabei haben wir hier so viele Restaurants mit Schnitzel und allem Möglichen, was der Deutsche so kennt und liebt.
Ja, die Frage ist, was der Deutsche so kennt und liebt, will er das im Urlaub haben? Das ist ja so eine gute alte Kulturdiskussion. Jetzt gerade machen neue Budgetressorts auf, die genau das untersucht haben. Was will der Deutsche im Urlaub? Ein schönes Schnitzel, ein Pastateller. Wenn Leute hierher kommen, also Essensqualität fängt ja nicht nur beim Abendessen an, sondern beginnt beim Frühstück. Und ich glaube, das ist wirklich Sache jeden Hoteliers. Was für Kunden habe ich im Hotel? Sind das Radfahrer? Sind das Golfer? Die brauchen ein anderes Frühstück als die Leute, die nachher zum Strand gehen wollen. Und ich würde halt jedem Hotelier empfehlen, dieses Gästefeedback zu nutzen, um sein Produkt optimal abzustimmen an die besten Kunden, weil die bringen dann wieder mehr Kunden genau von dieser Kundengruppe, die ich im Hotel am besten zufriedenstellen kann. Und dann entwickelt sich daraus eine Dynamik, dass der Hotelier davon profitiert, ein zielgruppenspezifisches Angebot zu haben, das immer noch mehr Leute dieser Zielgruppe dann noch anzieht.
Haben Sie das Gefühl, dass die Hoteliers auf Mallorca das auch schon so verinnerlicht haben, dass sie auf Gästebewertungen reagieren müssen?
Sagen wir mal so, das Potenzial da ist noch sehr groß. Es gibt da einzelne Ausnahmen oder es gibt da wirklich Paradebeispiele, die sich mit dem Thema ganz intensiv auseinandersetzen. Das sind auch Hotels, die ganz vorne in den Beliebtheitslisten dabei sind, die regelmäßig Auszeichnungen erhalten, bei denen auch die Kunden, die zurückkommen aus dem Urlaub, sagen, wow, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Der ist genauso nett, wie er sich im Internet darstellt. Aber wenn ich mir die breite Masse betrachte, dann muss da noch viel passieren. Also da ist wirklich noch stark Luft nach oben, auf die Gästebewertung zu reagieren und zwar zu reagieren auch auf den Portalen wieder. Also dort sichtbar zu machen, dass man sich die Meinung seiner Kunden ernst nimmt und auch zu Herzen nimmt, genau.
Die meisten Hoteliers sind doch noch in der Schmollecke, wenn sie kritisiert werden.
Würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube, es ist nicht bekannt, wie viel Wert die eigene Reaktion hat für Leser, die sich gerade über das Hotel informieren. Das ist eigentlich das Wichtigste als Hotelier, ist immer zu verstehen, ich antworte jetzt nicht dem einen, dem die Suppe nicht geschmeckt hat oder dem das Bett zu hart war, sondern die Art und Weise, wie ich reagiere, auch was ich dort schreibe, hat einen ganz großen Einfluss, wie mich jemand wahrnimmt, der sich gerade darüber informiert, vielleicht dieses Hotel auszuwählen für den Urlaub. Und da sende ich ein Vertrauenssignal, dass keine Marketingbotschaft dieser Erde senden könnte, dass kein Katalog dieser Welt so rüberbringen könnte. Es ist was ganz Authentisches, was ganz Ehrliches, so wie es im Hotel eigentlich passiert. Und das kann ich durch so eine Plattform schon zu einem potenziellen Kunden transportieren.
Was waren das für bequeme Zeiten? Früher mussten die Hoteliers nur einen hübschen Hausprospekt entwerfen und sich einmal im Jahr mit den Katalogveranstaltern abstimmen, wie man das Haus kurz, knapp und wohlwollend beschreiben könnte. Den Formulierungsrest machte dann der Vermittlungspartner mit mehr oder weniger Fabulierungskunst, immer das deutsche Reiserecht natürlich im Blick. Heute muss man sein Haus auf zig Internetportalen und in vielen Sprachen fortlaufend aktuell halten. Das ist erkennbar keine Aufgabe mehr für irgendjemanden im Büro. Und die Übersetzung kann auch nicht länger von einem Freund des Hauses, der mal ganz sprachbegabt in der Schule war, gestemmt werden. Der automatisierte, formulierungssichere, zielgruppenpassende und muttersprachlich einwandfreie Hoteltext mit allen aktuellen relevanten Daten ist da eine der großen Herausforderungen in diesen Tagen. Die Firma Pisano glaubt, da eine Lösung zu haben. Das findet zumindest ihr Geschäftsführer Steffen Faradi in unserem Gespräch.
Es ist nicht alles Reise, was glänzt. Ich hätte was zu reklamieren.
So, ich sitze hier mit dem Steffen Faradi von Pisano. Und wir wollen das kleine literarische Quartett jetzt mal spielen für eine Zeit. Der Hintergrund, es geht um Hoteltexte. Dieses Kleinod an Formulierungsreichtum, das wir als Kunden oft sehen. Ich meine, da kriegen Sie wahrscheinlich oft Augenschmerzen, wenn Sie mal sehen, was für Hoteltext in Katalogen und vor allem im Online-Bereich ist.
Also man darf den Kollegen nicht Unrecht tun. Also die meisten Produktmanager sind natürlich schon bemüht, wirklich gute Texte zu produzieren. Ja. Das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Habe ich ein Hotel, was 100.000 oder wie auch immer oft verkauft wird, oder habe ich ein Produkt, was ich tatsächlich nur als Longtail in meiner Datenbank habe? Da kann ich natürlich nicht mich tagelang mit Texten und Formulierungen beschäftigen. Ja.
Nun war es ja früher relativ einfach. Die Hotels, gerade jetzt sagen wir die klassischen Ferienhotels, waren in deutschen Reisekatalogen drin, mhm, und da wurde der Text meistens vom Veranstalter gemacht.
Richtig, ja. Das ist heute nicht unbedingt immer so. Also heute sieht man viele Texte ja im Web. Wie wir gesehen haben, auch Texte, die mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise automatisch generiert werden, weil wir haben Worthülsen da drin, also Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt gesehen haben muss, also solche reziproken Dinge, die sich auf sich selbst beziehen, aber keinen Inhalt haben. Also es erinnert eher an Politikerreden häufig, als an wirklich tatsächlich ernsthafte Beschreibungen. Online geht's häufig auch vielen Leuten nur darum, tatsächlich Content zu haben, der gefunden wird. Das heißt Suchmaschinenfutter. Die Suchmaschinen sind natürlich auch nicht ganz so blöde und schauen schon, macht das Sinn, was da in so einem Text steht, aber auch das hat Grenzen. Also ich glaube nicht, dass alles gefunden wird, was an sinnloser Formulierung da rumfliegt. Ja.
Da habe ich oft das Gefühl, wenn ich solche Hoteltexte mir anschaue im Internet, da ist eben nicht jemand gewesen, der sich solche Gedanken vorher gemacht hat mit Suchmaschinenoptimierung und sonst was. Das ist oft dann der Assistent oder die Assistentin der Geschäftsleitung, wo man sagt, jetzt mach mal einen Text und der soll jetzt ins Internet kommen.
Ja. Das ist mit Sicherheit auch eine gängige Praxis, also wo einfach geschaut wird, also was schreiben andere über das Hotel und so entstehen auch Folgefehler. Das kann man auch sehr schön sehen, dass bestimmte Attribute, die definitiv falsch sind in einem Haus, nicht nur bei einem, sondern auch bei anderen auftauchen. Und so entstehen natürlich solche Sachen. Ja, das Problem ist, dass eigentlich der Hotelier gar nicht mehr in der Hand hat, wie sein Produkt am Ende beim Kunden ankommt. Und diese Kette, Hotelier, Incoming-Agentur, Reiseveranstalter, Endkunde, Reisebüro unter Umständen noch oder Online-Travel-Agent, Endkunde, das ist ein relativ langer Weg. Und wenn man sieht, was vorne sozusagen reingeschmissen wird und hinten rauskommt, das hat oft wenig miteinander zu tun. Und da gehen wir halt her und sagen, lieber Hotelier, erfasse dein Objekt einfach anhand von Kriterien, messbaren Kriterien. Es gibt da verschiedene Standards im Markt, es gibt OTA Facts, es gibt den DRV Global Type. Wir verwenden heute ungefähr 500 verschiedene Kriterien, um sie in irgendeinem Text wiedergeben zu können, automatisch. Und müssen uns da natürlich um so Gedanken machen, wie eine semantische Glättung, also wie geht man mit Fällen um, wie geht man in unterschiedlichen Sprachen damit um. Das sehen Sie sehr schnell, also wenn Sie irgendwas auf Polnisch machen, zum Beispiel gibt es unterschiedliche Fälle, je nachdem wie hoch die Anzahl einer Zimmerzahl ist zum Beispiel, ja, also da verändern sich ganze Satzstrukturen.
Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen langsamer drauf zu, es ist wunderbar, was Sie gerade erzählen, aber wir müssen, glaube ich, das Verständnis dafür wecken. Auf der einen Seite, wir haben einmal den Fluch des großen Angebots, ein Hotel ist heute in zig Portalen drin und wenn es jetzt manuell gemacht wird, würde das bedeuten, ich muss auch in zig Portalen diesen Hoteltext immer wieder aktualisieren?
Natürlich, es ist eine Frage der Aktualität, klar. Also wir bekommen ja jeden Tag Daten von Veranstaltern geliefert, neue Hotels, gelöschte Hotels oder halt auch Änderungen. Ja? Also ein Veranstalter bringt es schon fertig, mehrere hundert bis tausend oder tausende von Änderungen in seinem Portfolio umzubringen. Manchmal ändert sich nur irgendwas grammatikalisch oder es ändert sich halt tatsächlich ein Attribut, wie zum Beispiel ein Föhn auf dem Zimmer, ja? Weil es Beschwerden gab und die Kunden stellen fest, da gibt's ja gar keinen Föhn auf dem Zimmer. Was macht der Veranstalter? Er muss es in seinem Content ändern, dann schickt er es irgendwo Distributoren, aber bis das letzten Endes wiederum auf irgendeiner Website ist, dafür sorgen wir natürlich, um diesen Prozess so schnell wie möglich zu machen und erkennen natürlich, dass sich der Text entsprechend geändert hat und wir dann das auch direkt rausrollen.
Ja. Sie haben ja eben auch angesprochen, Copy and Paste ist ja auch so der Fluch der Tat, jeder schreibt vom anderen ab und auf einmal tut sich ein Fehler, also unglaublich lange halten.
Ja, ich glaube, das mag vorkommen, aber und die Texte werden dadurch nicht besser, weil wenn ich mir relativ wenig Mühe mit dem selber Schreiben mache, dann mache ich mir wahrscheinlich mit allem anderen auch wenig Mühe, also mit dem Recherchen oder mit der Recherche, was ist eigentlich wahr, ja? Also was hat das Hotel? Wenn wir hier einfach in einem Hotel sind, wo Tennis angepriesen wird bei namhaften Veranstaltern und da gibt's einfach kein Tennis, ja, dann ist das schon mal ein Problem. Ja.
Das ist für das deutsche Reiserecht auch dann eine sehr delikate Angelegenheit. Heute haben wir internationales Publikum und Sie haben es eben schon angesprochen, auch und internationales Publikum bedeutet verschiedene Sprachen und jede Sprache ist anders aufgebaut. Das heißt, man kann nicht einen deutschen Text einfach in andere Sprache übersetzen oder umgekehrt einen blumigen italienischen Text in ein deutsches Portal bringen.
Nein. Das geht nicht. Also das sieht man ja an manchen hölzernen Formulierungen von englischen Portalen, die in Deutschland tätig sind. Umgekehrt wahrscheinlich auch. So können wir es natürlich besser beurteilen. Das heißt, Sie müssen in jeder Sprache schauen, was ist eigentlich der Erwartungshorizont des Kunden? Ja, also was will er haben? Ist es eher also wirklich faktenbasiert, eine Aneinanderreihung von das Hotel hat das, oder ist es tatsächlich eine ausschweifende Beschreibung mit bestimmten Attributen, die oft schwer zu fassen sind, also irgendwas wie romantisch oder sowas in der Art, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ja.
Würde ich jetzt sagen, als Journalist ist es natürlich toll, wenn Sie Experten haben, als Hotelier, die natürlich perfekt formulieren. Sie gehen den anderen Weg als besonders, wir haben den riesigen Computer mit Terabytes an Datenmaterial. wir sind viel besser als jeder gute Schreiber, wir machen es automatisch.
Ich will nicht sagen, dass wir viel besser sind als jeder gute Schreiber. Das wäre wirklich vermessen und wird den vielen guten Schreibern auch nicht gerecht werden. Deswegen habe ich das Beispiel gebracht, also eine Firma wie Escapio zum Beispiel, die sich sehr intensiv um Content kümmert, das ist bloß sehr teuer. Ja. Das kann man nicht mit jedem Produkt machen. Also sie schließen ja heute Verträge als Reiseveranstalter und haben von heute auf morgen mehrere hundert oder tausend neue Hotels im Programm. Wenn sie da jemand hinsetzen und sagen, also investier mal eine Stunde pro Hotel, das kann keiner in der Form leisten, ja, oder noch mehr. Deswegen gehen wir her und sagen, also lass uns doch mal an den Fakten orientieren und aus diesen Fakten erstellen wir automatisch einen Text, der natürlich immer noch weiter bearbeitet werden kann, der noch verschönert werden kann. Ja. Das ist eingebunden in Content-Systeme beim Veranstalter. Unsere Firma CEC hat ein Produkt namens Package Master, wo jetzt mittelständische Veranstalter wie Phoenix Reisen, Icarus, die planen ihre Touren, ihre Reisen, konzentrieren da ihre Bilder und schaffen Produkte und können das natürlich nutzen auf, gib mir mal einen automatisch erstellten Text und den verwende ich dann weiter. Ja.
Das wäre meine große Angst, dass wir auf einmal nur noch Standardtexte haben, egal bei welchem Veranstalter wir was buchen, egal auf welche Website wir gehen, überall hört es und liest es sich gleich.
Nein, das ist ganz unterschiedlich. Auch ein Ding, wo man hätte noch mal ein bisschen näher drauf eingehen können natürlich. Wir setzen uns ja mit einem Reiseveranstalter oder mit einem Abnehmer oder mit einem Kunden hin und sagen, wie willst du texten? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Varianten. Man kann zum Beispiel den Kunden direkt ansprechen, ja, was einige wollen. Da sagen
Jugendreiseveranstalten, das vertrauliche Du zum Beispiel.
Oder das Du oder das Sie oder halt Sie finden in diesem Haus und Ihr Zimmer ist oder sowas in der Art. Ja. Viele wollen das nicht, die wollen das eher passiv, also in der Form. Ja. Man spricht mit jedem Kunden ab, wie willst du eigentlich welches Kriterium formuliert haben? Wir haben hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, such dir welche aus. Es ist total unwahrscheinlich, dass wir zwei Kunden haben, bei denen die gleichen Texte rauskommen. Also das ist schon deutlich unterschiedlich, sowohl für Suchmaschinen als auch halt auch für den Leser. Erkennen werden sie das nicht. Da sind natürlich eine ganze Reihe von Hürden zu nehmen. Ja. Also sie müssen natürlich auch schauen, sie können nicht nur Texte schreiben, wo sie Facts aneinander reihen. Sie müssen schauen, welche Inhalte sie gruppieren. Welche Inhalte sie in einen Satz packen, ja? Welche Fakten sich unter Umständen gegenseitig ausschließen. Ja? Ich kann nur das eine schreiben, wenn das andere nicht da ist. Ja? Sie müssen schauen, also gibt es zum Beispiel Rezeption, ja? Ob sie da ist oder nicht da ist. Oft haben wir eine Öffnungszeite. Ja? Da müssen sie schauen, okay, wenn ich eine Rezeption als Kriterium habe und ich habe eine Öffnungszeit, dann kann ich nicht hintereinander schreiben, das Hotel hat eine Rezeption und die Rezeption ist so und so von geöffnet von dann und dann. Also da müssen sie semantisch und auch grammatikalisch in der Form oder vom Satzbau her drauf reagieren, damit es schlüssig und gute und lesbare Texte sind.
Aber es ist nicht schade, dass Pisano jetzt verhindert in Zukunft, dass es die Kleinodien an Formulierungskunst gibt bei kleinen, liebwerten Hotels.
Die können wir ja reinbauen. Das ist Nein, also darum geht es an der Stelle, glaube ich, nicht. Wir wollen auch keinem Texter irgendwo seine Domäne stehlen. Wir wollen unterstützend tätig sein. Wir wollen mehr Akkuranz in das ganze Thema reinbringen. Wir wollen dafür sorgen, dass tatsächlich von dem, was ein Hotelier oder ein Anbieter da an der Stelle verkaufen will, auch irgendwo draußen ankommt. Und ich glaube, dass wir diese Möglichkeit mit einem Automatismus ganz gut bieten können. Ja, also
was ist Ihre schönste Stilblüte, die Sie noch im Kopf haben?
Oh, die schönste Stilblüte. Ich finde immer noch das Essen im Außenpool, was man einnehmen kann, eigentlich sehr schön. Sehr
hygienisch.
Aber dicht gefolgt natürlich von dem Pool gegen Gebühr mit Wasserstrahl, unter dem man sich nämlich nichts wirklich vorstellen kann. Ja, das ist jetzt ja auch sind nur Beispiele, die wir von einem Hotel einfach mal in, weiß ich, einer Stunde Recherche entdeckt haben. Also wenn man jetzt hergeht und das machen wir ja auch ab und zu, stößt man schon auf wirkliche Versprecher. Die schönste Stilblüte übrigens, die war nicht, die ist fast nicht radiotauglich, deswegen texte ich sie nur kurz an. Das war eher in einem Restaurant, wo ich den Koch kannte, der sich verschrieben hat und der hat einen Buchstaben bei der Formulierung knackige Salate weggelassen. Ja. Und jetzt können Sie sich aussuchen, was für ein Buchstabe das war und was dann dabei rauskommt. Es kann fatal sein. Ja. Bye.
Ja, das war es im Reiseradio für heute mit hoffentlich einigen wertvollen Erkenntnissen. Nächste Woche geht es dann wieder ein bisschen mehr um das eigene Erleben. Auch wenn manche Reisen, die wir Ihnen präsentieren werden, ja mehr in Ihrem Kopf ablaufen werden. Lassen Sie sich überraschen. Schön, wenn Sie wieder mit dabei sein würden.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.